Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Holy, Purelay und YFood, das sind die Brands, die auf dieses Tool schwören, wenn es um die Analyse ihrer Creatives geht. Creative Strategy ist in aller Munde und wir haben heute mit Maximilian Modrich, einen der Gründer von DeadAds, hier bei uns. Und DeadAds ist ein Tool bzw. ein SaaS, was die Analyse und die Auswertung von Creatives sehr, sehr einfach macht. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden, weil Maximilian erstmal auch hier aus Köln kommt. Das freut uns natürlich erstmal sehr, aber eben auch Einblicke gibt, was es heißt, ein SaaS zu bauen. War lange früher als Strategist selbstständig tätig. Es ist ein spannendes Gespräch geworden, wie sie sozusagen aus DeadAds 1.0 sehr, sehr nah an der Zielgruppe gearbeitet haben, um DeadAds 2.0 zu bauen, womit sie jetzt sozusagen rausrollen. Es ist ein sehr, sehr spannendes Tool in einem sehr, sehr spannenden Umfeld, weil eben Creative Strategy unglaublich wichtig geworden ist, weil das Creative am Ende irgendwie doch der wichtigste und größte Hebel im Marketing ist. Es ist ein spannendes Gespräch. Ich kann es nur empfehlen, jedem Marketingverantwortlichen einzuhauen, weil wir eben im zweiten Teil auch sehr strategisch an das Thema rangehen, wie es auszuwerten ist und es allgemein einfach eine schöne Geschichte ist, die wir hier platzieren konnten. Deswegen will ich gar nicht lange die Zeit stehlen. Wir gehen diesmal direkt rein. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded. Heute mit Maximilian Modrich. Herzlich willkommen.
Hello, vielen Dank für die Einladung.
Falls sich irgendjemand fragt, wo Marvin heute ist, Marvin ist heute nicht im Hause, deswegen, nachdem die letzte Folge nur mit Marvin war, übernehme ich heute sozusagen die Folge mit Max. Max, du machst DeadAds. Es freut mich sehr, dass wir heute hier sind, weil es ist sowas wie eine kleine Legendenfolge, mal wieder aus Köln, sage ich mal.
Natürlich, ich hatte 15 Minuten Weg, Fußweg, deswegen, ich glaube, bin wahrscheinlich einer der Gäste, der den kürzesten Anreiseweg hatte.
Ja, ich glaube, Marc Hegelow from The Ones, der wohnt, glaube ich, wirklich nur 350 Meter links die Straße runter, der hatte wirklich mal die kürzeste Anreise.
Okay. Aber nicht ganz, aber fast.
Das ist trotzdem immer ganz cool in Köln. Cool, freut mich. Bevor wir vielleicht so ein bisschen so deine Geschichte so ein bisschen aufräumen und irgendwie sozusagen dann auch diese ganze Geschichte hinter DeadAds, was da vorgelaufen ist und irgendwie wie es heute aussieht, so ein bisschen einfangen, hol die Leute doch vielleicht einfach selber irgendwie einmal gerne nur so kurz ab, auch gar nicht so lange abschweifen, sag ich mal, was ihr bei DeadAds genau macht, wie viele Leute ihr im Team seid, welches Problem ihr vielleicht so grob löst und was du vielleicht so ein paar Kennzahlen zur Company geben kannst.
Natürlich. Also nochmal kurz zu mir. Ich bin Max, 27 Jahre alt, Co-Founder von DeadAds, was ich zusammen mit meinem Co-Founder Daniel gegründet habe. Im Endeffekt machen wir Creative-Analyse für Performance- und Creative-Teams, die absolut keinen Bock mehr haben, die Ads im Ads-Manager oder in Excel zu analysieren. Das heißt, du erkennst bei uns auf einen Blick deine best-performenden Ads, warum sie gut performen und was du als nächstes machen solltest. Vielleicht ganz kurz zu unserer Company. Wie ich schon gesagt habe, es sind hauptsächlich mein Co-Founder und ich. Wir haben seit November letzten Jahr auch eine Werkstudentin noch mit dabei. Das heißt, noch sehr kleines Team. Wir haben es auch alles von Anfang an klein und easy aufgebaut. Das heißt, bis letzten Monat war es tatsächlich noch so, dass Dani noch gar nicht Fulltime mit dabei war. Er hat noch einen 40-Stunden-Job gehabt bei HubSpot. Also richtig krasser Typ, ist alles halt so Part-Time aufgegangen. Und vielleicht auch noch dazu, es ist so, dass wir mittlerweile über 50 Kunden haben.
Geil.
Über 1100 Ad-Accounts connected, weil wir sehr viel auch mit Agenturen zusammenarbeiten. Über so 50 Millionen im Monat an Ad-Spend läuft allein über unsere Plattform. Und wir haben, das heißt E-Com-Agenturen, Lead-Chain-Agenturen, alles so grob mit dabei.
Crazy, Alter, 50 Kunden ist schon richtig, richtig stark. Also ja. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ich glaube, da brauchen einige andere SaaS-Tools auf jeden Fall deutlich länger. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir später so ein bisschen dann auch so die Gründungsgeschichte mit reingehen, weil ich glaube, ich finde, das sind immer so mit die interessantesten Geschichten, weil irgendwie SaaS-Startups am Anfang ist es irgendwie immer so irgendwie nichts oder alles. So ein bisschen, es wird immer sehr kompliziert. Aber lass uns doch gerne vielleicht einfach einmal vorne so ein bisschen anfangen. Du hast jetzt eben zwar schon gesagt, 15 Minuten bis hier ins Büro gebraucht, ins Studio. Aber eigentlich, wenn du mal richtig loslegst, kommst du ja eigentlich gar nicht sozusagen hier aus der Ecke, ne? Wenn
das richtig ist. Ich komme gar nicht hier aus der Ecke. Erkennt, glaube ich, jeder Kölner direkt, wenn ich mal den Mund aufmache. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, aus dem wunderschönen kleinen Stadt Schwäbisch Gmünd.
Ach, das kennt man aber.
Wenn man es kennt. Namen. Wahrscheinlich eher Schwäbisch Hall, das ist mit der Versicherung, aber kann gut sein. Also ganz in der Nähe von Maurice mit Geildorf, kennt man durch Maurice, glaube ich, ein bisschen.
Das ist dann die gleiche Ecke, oder was?
Ja, es sind so 20, 30 Minuten voneinander entfernt. So, ja.
Crazy. Und dann kommen wir später sozusagen drauf, wann du sozusagen nach Köln gezogen bist.
Ja.
Aber grundsätzlich, was ich bei dir sehr spannend fand, so am Anfang in der Hintergrundrecherche, kann auch sein, dass es sozusagen jetzt direkt widerlegt wird, aber wenn man sich so anguckt, wie du, glaube ich, sozusagen auch ins Berufsleben reingestartet bist oder wie du auch irgendwie studiert hast, irgendwie wolltest du, glaube ich, schon immer irgendwie was Eigenes machen. Also irgendwie, das war schon irgendwie sehr entrepreneurial, irgendwie so irgendwie schon fokussiert. Also wenn du magst, hol die Leute irgendwie vielleicht irgendwie gerne einmal ab, was so irgendwie nach der Schule bei dir passiert ist, wie du irgendwie so ins Studium gegangen bist und wie du so reingestartet bist, weil ich glaube, da gibt es schon irgendwie die eine oder andere Station, die schon eigentlich ganz interessant ist.
Ja, 100%. Also es ist witzig, dass du es tatsächlich aus dem Lebenslauf sogar rauslesen kannst. Es ist 100% so. Also ich habe eigentlich schon mit 16 für mich so beschlossen, dass ich nicht diesen klassischen Weg irgendwie gehen möchte, sondern irgendwie mich selbstständig machen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, was es überhaupt ist.
Und wie es geht.
Also. Und wie es geht, also keine Ahnung, ich sag's dir ehrlich, ne? Du hast ja halt, also bei mir war das so ein bisschen geshaped, vor allem durch die Fitness-Szene. Ich war großer Follower von Karl S., Micha Janis, Tim Gabel und wie sie alle heißen. So. Und da ging es halt drum, Hasseln oder whatever und so.
Patrick Reiser wahrscheinlich noch.
Natürlich, Patrick Reiser. Patrick Schweizer hat gejagt. 100%. Mit dem habe ich tatsächlich sogar auch mein Personal Training. Das hat mir, das hat mir meine Schwester mal zum Geburtstag geschenkt, weil ich echt, ich habe das Ganze extrem gefeiert, was die gemacht
hat. Bro Sepp?
Natürlich. In dem Gym trainiere ich jetzt hier im Evoland. Beste. Crazy. Ist so. 100%. Das hat mich extrem inspiriert, um die Welt zu reisen, von dort aus zu arbeiten. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Daher sind
jetzt wieder
so
nicht. 2016 oder
ja,
so.
Ja, ne? Genau, 2016. Mhm. Das war so die große Phase auf der FIBO auch damals. Ne? Deswegen Köln war schon immer so ein bisschen auf jeden Fall am Start. Und ich wusste damals nicht auch, was ich machen soll. In der Schule war es, war okay, war jetzt nicht der Beste. So Mathe und so war gar nicht mein Ding. 3-0.
Ich hab 3-1.
Stark. Weißt du, mein Ziel war so, bitte irgendwas mit 2 Komma. Nee, Mann, 3-0. Naja, egal. dann war es ganz witzig. Ich wusste eigentlich nicht, was ich irgendwie studieren soll gehen. Daher irgendwas mit Marketing. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock, ehrlich gesagt, zu studieren. Ich habe mir überlegt, okay, was kann ich machen? Kam nicht so wirklich drauf, wie ich am besten mit irgendwas loslegen kann. War dann tatsächlich in Stuttgart auf einer Messe und das habe ich meinem Opa heutzutage noch zu verdanken, weil ich gar keinen Bock hatte, auf die Messe zu gehen. Es war so eine Orientierungsmesse. So, was soll ich dort?
Keine Ahnung,
welche Unis anschauen.
Da stehen also irgendwie so die ganzen Big 50 Konzerne, weißt du, wie ich meine? So, hier, überleg dir das
doch mal. Überleg dir das doch mal. Und dessen, überleg das doch mal, studiert das.
Komm mal hier zu Lidl.
Ja, genau. So. Und ich so, boah, was soll ich dorthin, wenn ich mit meinem Dad dorthin gefahren? Und hab so überlegt, okay, was tust du jetzt hier dann erstmal mit, ich weiß nicht mehr, wen Uni das war. Und das werde ich aber heute nie vergessen. Dann habe ich mit einem Prof gesprochen, hab den so erzählt, was mich interessiert. Ich habe einfach Online-Marketing gesagt. Warum? Weil es in irgendwelchen YouTube-Videos vorkam. Mhm. Keine Ahnung, was es wirklich ist, aber fand ich irgendwie spannend, hört sich spannend an, ne? Wemma und Affiliate-Marketing und whatever. Gab ja vieles, ne?
Crazy, lustig.
Und,
gleicher Schlag Mensch. Ich weiß alles, ich kenne alles, wirklich alles.
Nice, bisher, dann kämen wir richtig ab, ne, noch heute. So. Dann gehe ich dorthin, sag sie, Online-Marketing interessiert mich, da finde ich eigentlich ganz spannend, Wirtschaft und das Ganze. Die erste Frage, die ich mir stelle, was hast du denn für einen Abischnitt? Ich sag so, 3-0. Der guckt mich so an, vergiss es. Und ich so, ich habe keinen Bock mehr, ich will hier weg. Was soll die Scheiße?
Oh, voll der Wichser.
Ja, Wichser, wirklich. Nein, ist also
schon frech, irgendwie so einem jungen Buben dann irgendwie zu sagen, vergiss es.
100%.
Hast du jetzt nicht gesagt, dass du Neurochirurg werden willst?
Ja, genau. So, und ich wollte halt einfach so, okay, lass mir es halt so. Wenn der gesagt, komm, jetzt laufen noch ein bisschen rum, jetzt sind wir schon hier, weil es von Gmünd nach Stuttgart sind schon so 45 Minuten. Das willst du nicht umsonst machen. Ne? Und dann laufen wir so rum und dann war so ein Stand vom MCI in Innsbruck. Und es ist ein Management Center Innsbruck, ist im Endeffekt eine Hochschule in Innsbruck. Und man dachte so, komm, wir waren noch früher auch FG fahren da in der Gegend. Schauen wir uns das Ganze mal an. So, okay. Dann haben wir so mit denen gesprochen, ultra freundlich. Das Curriculum hat sich alles super spannend angehört, international. Ich wollte noch viel reisen. Es war auch geplant, dass ich dann nach dem Abi nochmal so, die USA hat mich angezogen, so dort mal so hinzugehen, einfach von dort aus zu arbeiten. War dann zwar ein bisschen anders, aber ist ja vielleicht noch was anderes. Auf jeden Fall hat es sich ultra spannend angehört, internationaler Aspekt. Du hast Marketing mit drin gehabt, Online-Marketing, das ganze Thema. Nicht so, das ist es. So, hört sich gut an, ich bewerbe mich einfach mal drauf. Long story short, ich habe mich auf keine andere Hochschule oder Uni beworben, außer dorthin, weil in Österreich es auch ein bisschen anders abläuft. Da hat es nämlich nichts mit deinem Abischnitt zu tun. Und dann wurde ich tatsächlich dort angenommen und habe dann 2017 dort im Oktober angefangen so zu studieren. So. Und dann habe ich zwei meiner besten Freunde tatsächlich dort kennengelernt, Thomas und Simon. Und wir haben von Anfang an connected, weil wir alle drei so diesen Entrepreneurial Spirit hatten. Wir so, unser Ziel ist es, dass wir am Ende des Studiums rauslaufen und alle drei was gegründet haben. Oder zusammen im besten Fall. Das hat sich dann so durchgezogen. Dann hat sich im vierten Semester ist dann dorthin gegangen, dass wir einen Entrepreneurship-Kurs hatten und wir gesagt haben, okay, spätestens jetzt, also wir haben angefangen, wie gesagt, so Instagram-Pages, irgendwelche Food-Pages aufgemacht, dachte so, komm, darüber können wir vielleicht dann irgendwann Klamotten verkaufen oder irgendwas, so, weil wir drei alle so Foodies eben waren. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, bauen wir einen Instagram-Food-Page auf, dann können wir vielleicht kostenlos in Restaurants essen gehen. Das ist, hat sich dann irgendwann so verflogen, haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es richtig. Und dadurch ist so ein bisschen Be Better auch entstanden. Was,
lass uns kurz einmal muss ich noch kurz reingrätschen, weil das fand ich eigentlich so interessant. Also bevor du dann sozusagen in diesem Kurs dann sozusagen dein erstes Ding eigentlich gegründet hast, liest es sich ja schon so. Du warst ja irgendwie eigentlich auch irgendwie so, du warst bei Zeiss irgendwie mal für ein Praktikum. Du warst irgendwie bei Daimler, glaube ich, oder bei Porsche für ein Praktikum.
Ja, das war Ferienstau.
Das war dann sozusagen einfach so sozusagen nebenbei sozusagen einfach für Lebenslauf neben der Uni so ein bisschen oder was?
Also das bei Daimler, das war einfach nur ein Ferienjob.
Okay.
So. Also es war wirklich am Band dabei.
War da irgendwie noch Deutsche Post dabei oder sowas?
Ja, also das, ich weiß nicht, das habe ich verlinkt und sie irgendwann die alten Sachen, die habe ich ja, mal okay. irgendwann, das lief einfach so
nebenbei. Ich fand das halt so lustig, weil es so irgendwie zack, zack, es geht yeah, irgendwie so Schritt für Schritt. Okay, aber das waren sozusagen nur so nebenbei Sachen,
jetzt genau.
irgendwie so.
Also Zeiss tatsächlich schon, das war wirklich vor meinem Studium noch, weil ich mir da das Marketing angucken wollte. War natürlich eher so B2B, ne? Da habe ich halt, ja, Präsentation vorbereitet. Ich wollte eigentlich so ein bisschen ans Online-Marketing, das war aber damals noch nicht so der Fall, dann war es eher so Präsis vorbereiten. Aber war so die ersten Touchpoints, zumindest mit Marketing, war auf einer Messe, war auch super spannend. Aber ich habe so gemerkt, so das klassische Konzernding,
schwierig,
ist, ne? nicht, ist nicht meins, ne. Nee, 100%, ich kann es nicht. Und auch das bei Daimler hatte ich, aber habe ich auch so gemerkt, boah, also Respekt an jeden, der es macht, aber für mich ist gar nichts. Also wenn das stimmt, das möchte ich auf gar keinen Fall. Also da habe ich auf jeden Fall gemerkt, das möchte ich nicht. Ich möchte irgendwie was anderes machen. Also dieses Startup, was eigenes. Genau. Und
dann kam dieser Kurs so gesehen.
Dann kam dieser Kurs so gesehen, genau. Und wir drei haben gesagt, okay, nach den Sommerferien, wir setzen uns zusammen, jeder bringt eine Idee mit und pitcht was. So. Und dann entscheiden wir uns für eine Idee, die wir wirklich umsetzen. Da waren ein paar Ideen im Raum. Ich habe so Protein-Cookie-Dough, whatever,
mitgebracht. Hättest du mal gemacht.
Das ist witzig, einer der Kunden, kommen wir vielleicht später auch drauf, der hat sowas dann tatsächlich gemacht, noch mit dem ich zusammengearbeitet habe. Aber ein paar Jahre später, da hat sich der Kreis dann so geschlossen. Letztendlich kam Simon dann mit der Idee für Be Better. Und das war im Endeffekt eine nachhaltige Modemarke für die für jedes Produkt, das verkauft wurde, im Baum gepflanzt wird. Bei uns war der Unterschied, dass du den Ort auswählen konntest, wo der Baum gepflanzt wird. Vielleicht kennst du auch Niki, ist ja auch relativ bekannt.
Ja, klar.
Im E-Com. So.
Ja, gehen in Schweiz.
Und wir haben gleichzeitig was mit denen gestartet. Also sie haben bei der Konkurrenzrecherche, die du dann natürlich auch einen Kurs machen musst, ne? So, ah, shit, da gibt's schon
jemanden. Das war 2019?
Nee, das war 2017.
2017.
Ja. Und crazy. Die hatten damals, wir haben es uns angeguckt, als wir die Konkurrenzrecherche für den Kurs machen mussten, 6.000 Follower. Und ich so, okay, scheiße, die gibt es schon in der Schweiz, aber ja, die konzentrieren sich auf die Schweiz. Und ich so, machen wir auch, also so in die Richtung. Es war nicht von denen einfach nur kopiert, sondern wir hatten die Idee selber und haben dann gemerkt, shit, da gibt es ja schon jemand so Klassisches, ne? Boah, ich habe jetzt die Idee. Und dann haben wir gemerkt, okay, da gibt es schon jemand, der das auch so ähnlich umsetzt. Genau, und dann haben wir damals dann damit losgestartet und wir haben alles so perfektionistisch, also so inspiriert auch so ein bisschen von Ben Francis mit Gymshark, Alphalete, Christian Guzman und sowas, so, boah, jetzt bauen wir eine richtig geile Klamottenfirma auf, machen es halt im nachhaltigen Bereich.
Aber war das nicht auch, also fehlt da nicht so ein bisschen so dieser Bali-Scope?
Bali-Scope?
Oder wurde ich wirklich völlig hops genommen in der Recherche? Ich dachte irgendwie sozusagen, dass es von irgendeiner Reise ist sozusagen das Problem entstanden. Ich weiß nicht, ob es Bali war, aber irgendwo,
ey, krass,
irgendwo, dass ihr irgendwo, ja. dass ihr irgendwo gewesen seid
ja.
und da kam dann sozusagen
ja.
eigentlich
das. Ja. Stark,
100%. Wir sind heute Morgen nicht unvorbereitet.
Ja, crazy, ja genau. Ja, also wir waren, bevor wir das gemacht haben, waren wir zusammen in Bali unterwegs. Und wir haben halt da so gemerkt, so wie krass die Unterschiede sind auch. Also, wenn du mal in Bali selbst warst, also es ist wunderschön, ne? Und super Essen, alles drum und dran.
Aber krasse Downside wahrscheinlich, ne?
Hast halt auch, ne? 100%. Und außer von der Natur, wie halt, ja, durch den vielen Tourismus so ein bisschen, allein du gehst ins Meer, viel Plastik schwimmt herum und so weiter und so fort, gibt halt einfach so Probleme, weshalb wir uns das ganze Thema Nachhaltigkeit auch dann nochmal angeschaut haben, dachte so, okay, passt eigentlich ganz gut, dann können wir können unsere Entrepreneurial Träume erfüllen und können es vielleicht noch irgendwie unterstützen, indem wir was Gutes tun, ne? Weil hohe Fashion Industry ist ja eh relativ schwierig, was das angeht. Und okay, lass uns mal wirklich ein richtig, richtig gutes Produkt machen. Und es war auch von Anfang an da der Ansatz dran. Deswegen haben wir uns auch dann wirklich einen Partner gesucht, der das extrem gut macht. Das war, wir sind, glaube ich, in, wo war es nochmal, am Bodensee gefahren. Also 2,5 Stunden dorthin. Die konzentrieren sich wirklich auf das Sourcing. Die machen es, glaube ich, auch für Mercedes, Corporate Fashion, whatever. Also haben es von Anfang an so wirklich gesagt, okay, wenn, dann wollen wir es richtig krass machen. Wollten das perfekte Shirt machen. Würde ich jetzt nachträglich auch nicht mehr so machen. Du hast wirklich so alles auf eins, ne, mit unserem Studentengeld. Wirklich das, was ich dann bei Daimler da gearbeitet habe, am Fließband mit Nachtschichten, ging halt wieder in Be Better dann rein.
Und dann kommen da irgendwie so drei Jugendliche an.
Genau.
Und so drei anfangen, was war die Klasse? 19 oder so wahrscheinlich, genau, ne?
Die sitzen so am riesen Tisch. Das ist so 5, 6 andere Leute, die haben uns aber ernst genommen. Das war richtig cool. Also das war die Agentur, die ich jedem empfehlen, irgendwie was mit Fashion machen möchte. Wobei ich sagen würde, überlegst du doppelt, was mit Fashion machen möchtest, ehrlich gesagt. Wenn du jetzt nicht gerade Influencer bist. Ist so, ja, 100%. Aber wir haben dann wirklich so full Fokus, haben gesagt, okay, lass uns das beste Shirt machen, was es nur gibt, so wirklich perfektionistisch rangegangen an das Ganze, okay, abgemessen, was sind unsere Lieblings-Shirts.
Das war wirklich eure Vorgehensweise, ne?
Also 100%.
Das war wirklich sozusagen das Ziel, das allerbeste Shirt, was es, also sozusagen,
ja,
das sagen ja viele, aber das war ja wirklich sozusagen das.
Das muss perfekt fitten. Wir haben wirklich die Ärmel abgemessen. Jeder hat seine 5 Lieblingsshirts. Wir haben das mathematisch berechnet, wie lang die Ärmel sein müssen, was uns gefällt. Haben uns rausgesucht, was wir für einzelne Elemente in anderen Sachen feiern. Zu dem Zeitpunkt kam von Christian Guzman, das ist so ein amerikanischer Fitness-YouTuber, der hat ja auch Elfleet, so. Mhm. Die hatten so einen 3D-Print auf der Seite, was so krass war, das ging nicht ab, ich war so voll begeistert, wo ich zum ersten Mal bestellt habe, das muss auf unser Shirt. Ja. War im Endeffekt auch drin, weil die Jungs haben es auch gefeiert. Mhm. Da hatten wir so Make an Impact hier links stehen, dann so ein Baum da oben, Be Better hin. Wir hatten auch so viele Feedback-Schleifen mit der eine Manufacturing gehabt. Im Endeffekt war es so, dass wir halt über die Agentur das gemacht haben. Die hatten eine Produktion in Indien, die GOTS zertifiziert ist.
Und das ist irgend so ein Standard,
oder? Der höchste Standard sozusagen, was du damit haben kannst. Okay. Also ich bin mittlerweile nicht mehr so tief drin. Und zu dem Zeitpunkt war es so der höchste Standard, was du haben kannst, was der Global Organic Textile Standard irgendwie ist. Mhm. Und dann haben wir noch Partner raussuchen müssen, die uns die Bäume pflanzen können. Da gibt es ein paar, da musst du mit denen sprechen. Dann bist du noch zu klein am Anfang und sagen sie, ja, du musst eine große Abnahme, bla 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 und so weiter und so fort. Weil ultra der Pain, wir haben so viel gelernt, das war wirklich insane. Allein jetzt von den Verhandlungen und dem ganzen Drum und Dran. Aber ohne die Partner wäre es noch nicht gegangen. Also die waren wirklich extrem wichtig. Und dann der größte Moment war natürlich dann, als wir im Shop
live gegangen sind. Das Produkt war fertig, der Shop stand und jetzt war so ein bisschen so, jetzt geht's los.
Ah, das war auch eine ewig lange Reise, ich sag's dir. Also ich hab,
wie lange hat's gedauert?
Über ein Jahr, eineinhalb Jahre. Ja, bis es überhaupt mal da kam. Dann gab's noch Verzögerungen. Ja, wir mussten auch, wir konnten es nicht mehr übers Schiff machen, wir mussten dann einfliegen, was es jetzt irgendwie Probleme gab. Mhm. Das heißt, nochmal teurer und na, wir haben es alles selbst für uns über unsere Studenten gehalten. Mhm. So, also mit den Part-Time-Jobs, die wir halt noch so hatten. Mhm. Und es war dann so, echt. Aber du hast halt schon das Ganze kommuniziert, wir haben angefangen, das Marketing aufzubauen, wir haben Fotos gemacht, alles drum und dran, die Website. Und das hat mir so vieles beigebracht, auch so meinen ersten Touchpoints mit Online-Marketing, weil ich habe damals so einen Udemy-Kurs gemacht, Online-Marketing. Ich will mich drum kümmern.
Jeder hat mal auf Udemy irgendwie so einen Kurs gemacht. Ich glaube, ich habe früher irgendwie den HTML-Einsteigerkurse gemacht. Ich wollte mal Geistkracker-Programmierer werden, habe natürlich irgendwie dann nur so einen scheiß Kurs gemacht. Ich kann jetzt irgendwie HTML irgendwie so ein Bild von einem Mond irgendwie reinhauen und irgendwie ein bisschen anordnen und eine Headline drüber packen. Ja, aber kannst halt nicht mitarbeiten, aber fühle ich komplett mit diesen Udemy-Kursen so dann so. Okay, ich mach den und dann bin ich
geistkracker. Aber das ist richtig gut. Also den Kurs, den ich damals gemacht habe, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt.
Muss ja richtig gut gewesen sein.
Nein, der war wirklich gut.
Wenn du deinen Vater, sozusagen deinen Online-Marketing-Vater vergessen hast. Traurig.
Ja, das waren so die ersten Touchpoints für die Standardsachen. Das war nicht nur Facebook-Ads, das war wirklich so grundlegend. Das war, wir haben nämlich das nicht natürlich auf Shopify gebaut. Wir haben es gegen Shopify entschieden, weil wir natürlich einen Special-Shop haben wollten. Das soll ich 0.15 aussehen, der soll geil aussehen. Nicht so wie ein Standard-Template. So, erstmal alles schön schwer gemacht. Deswegen schön auf WordPress mit Elementor alles selbst gebaut. So, herzlichen Glückwunsch. Wir haben, das weiß ich, werde ich nie vergessen, Simon und ich saßen bei mir kurz vor Ostern irgendwann zusammen in Innsbruck in der Wohnung und haben wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends diesen Scheiß-Shop gebaut. Ohne dass irgendwas dabei rauskam. Wir haben am nächsten Tag nochmal von Null anfangen müssen, weil es nicht funktioniert hat. So wirklich von Scratch einen Shop angebaut. Ich habe mir dann Tag Manager reingezogen, wie das Ganze funktioniert. Wie kann man Tracking implementieren? GA4, Facebook Ads, alles drum und dran, Google Ads. Gut, Google Ads war am Anfang für uns nicht relevant, aber so Facebook Ads sind wir so ein bisschen reingegangen. Ich gesagt, boah, das catcht mich ja voll. Du lädst irgendwie so hoch, du hast einen Pixel, der die Sachen trackt, Add to Cards und whatever. Hat mich irgendwie gecatcht. Und dann war so dieses Online-Marketing-Thema, war so meins. Auch in der Uni dann die anderen Kurse, die noch mit Marketing zu tun hatten, ich so, boah, das macht mir gerade richtig Spaß. Und so ist das Ganze losgegangen, wie ich dann in das ganze Thema Online-Marketing oder Marketing an sich reingerutscht bin, wo so ein bisschen die Passion dafür hatte.
Aber es hat nicht so ultra gut funktioniert, oder nicht?
Es war, also zu dem Zeitpunkt, es hat nie die Growth angenommen, die wir uns gewünscht hatten. Wir hatten, also der erste Start war so, wir haben echt, in den ersten paar Stunden haben wir ganz gut Sales gemacht, weil wir unseren Freunden natürlich auch erzählt hatten, boah, guck mal, die Sales kommen rein. Wir haben auch nicht direkt mit Ads gestartet, wir hatten ja alles organisch irgendwie aufgebaut, versucht auch einen Instagram-Kanal irgendwie aufzubauen und darüber irgendwas hinzubekommen. Wir hatten auch mit Zeitungen so gesprochen, also wir hatten mehrere Zeitungsartikel hatten wir. Wir waren tatsächlich, was ich auch echt richtig cool fand, wir hatten in Offline-Stores in Innsbruck, in Schwäbisch Gmünd tatsächlich, wo wir jemanden kannten und dann war es, glaube ich, noch in Oberammergau, meine ich. Also da, wo Simon herkommt ursprünglich. Also in unsere drei Heimatstädte haben wir so ein Offline-Retail reingeschafft. Das hat nie das Geld angenommen. Lass mich nicht lügen. Ich glaube, den höchsten Umsatz, den wir ein Jahr gemacht haben, war vielleicht mal 25.000 oder so. Mhm. Also es hat halt nicht, dass wir drei davon leben konnten. Es war halt immer lief so nebenbei, hobbymäßig, genau. Und wir haben es halt nicht so geschafft, auf das nächste Level zu können, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt fulltime dort rein. Mhm. Und es lief halt, wie gesagt, so nebenbei. Dann ging es halt auch los. Okay, wir mussten alle unsere Bachelorarbeit schreiben. Wir waren dann entsprechend auch im Praktikum. Ich war noch dann ja bei Studio 70 Bonn, wo ich dann auch nochmal einen Online-Shop betreut habe, da sehr, sehr viel gelernt habe. Studio 70 Bonn war echt eine richtig, richtig coole Zeit, weil ich auch sehr viel Verantwortung bekommen habe. Da habe ich echt sehr viel mitnehmen können. Und da lief die Wetter eben auch noch nebenbei. Dann noch die Bachelorarbeit. Und dann habe ich so gedacht, boah, ich habe echt gar keinen Bock, die scheiß Bachelorarbeit zu schreiben.
Sorry, Moment, da musst du ein bisschen mehr drüber reden. Schön, dass du dich, wie du es eingegangen bist.
Ja, so, ich hatte gar keinen Bock, die Bachelorarbeit zu schreiben. Und haben mir dann überlegt, okay, wie kann ich es am schlausten machen? Okay, lass mal irgendwie, was interessiert dich? Was kann Be Better nach vorne bringen, dass wir es aufs nächste Level schaffen? ja gut, wenn wir gutes Marketing machen können. Wie machen sie das am besten? Ja, über Online-Marketing. Okay, lass uns mal irgendwie gucken, ob wir irgendwie Facebook-Ads-Pros finden. Weil im Endeffekt hast du zwei Optionen. Entweder machst du eine Umfrage oder du machst Experteninterviews. So, ah, das ist ja perfekt. Ich schreibe über Performance-Marketing oder Online-Marketing an sich und spreche mit Experten und kann von denen lernen und kann entsprechend auch für Be Better was mitnehmen. So, und dann habe ich mir 8 oder 10 Experten irgendwo ausgesucht, online, einfach mal gegoogelt, Online-Marketing, bla bla bla. Das Witzige ist, dass ich auch, das fällt mir jetzt gerade ein, das habe ich dir davor noch gar nicht erzählt, mit Traffic Design, mit dem jetzt ja auch unsere OMR Masterclass hatten, die waren auch einer von denen, also eine Mitarbeiterin, die ist glaube ich mittlerweile nicht mehr dort, aber die hat damals auch bei Traffic Design gearbeitet, die war auch einer der Interviewpartner. Und einer der Interviewpartner, die auch mit dabei waren, war Sebastian Fogg, mit dem ich mich auch richtig gut verstanden habe. Und er ist danach so auf mich zugekommen, hey, suchst du eigentlich so einen Job? Und ich so, eigentlich gerade nicht, aber klingt eigentlich ganz cool, weil er hat damals angefangen, die Agentur irgendwie zu gründen und dann habe ich dort angefangen, während ich noch meine Bachelorarbeit fertig geschrieben habe, für, ich weiß nicht mehr, ob es 25 oder 30 Stunden waren, dort mal zu arbeiten im Performance-Marketing und halt wirklich mal mich um größere Ad-Accounts, nicht 15 Euro Tagesbudget oder 30 Euro Tagesbudget zu kümmern, sondern ein bisschen mehr.
Auch mal wirklich so in die Skalierung reinzugehen, ne? Und ja, da bist du dann ja irgendwie, glaube ich, in einer recht kurzen Zeit irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, einem Jahr irgendwie dann Head of Performance geworden. Also da hat man dann schon gemerkt, okay, wenn du halt irgendwie wahrscheinlich irgendwie auch das Budget hast und irgendwie wahrscheinlich dich auch so ein bisschen austoben kannst, dann kommt jetzt nicht der allergrößte Müll raus. Ja, das ist jetzt
also ich habe
negativ gesagt, aber so muss es ja irgendwie gewesen sein. Also es würde jetzt ja keiner, also ich weiß jetzt nicht, ich kenne den Namen, glaube ich, irgendwie, weiß nicht, ob ich den vorher kannte oder halt wegen dem Briefing, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ja. Aber keine Ahnung, wenn man da halt irgendwie, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Accounts irgendwie hat in der Agentur, dann muss man ja irgendwie schon gucken, dass es man abliefert.
Ja, ja, genau. Also es war echt, war eine richtig coole Zeit. Ich habe extrem viel gelernt dort. Wir sind halt auch als Team extrem gewachsen. Da kam TikTok auch entsprechend auf, kamen immer mehr Leute rein. Ich glaube, zum Zeitpunkt, wo ich gegangen bin, waren es so um die 13 oder 15 Leute. Weiß nicht mehr. Angefangen damals als einzige Performance-Marketer, seine Frau mittlerweile kam dann auch dann rein. Mhm. Dann waren wir, glaube ich, zu 4 oder so, meine ich. Und dann sind wir halt in 1,5 Jahren, fast auf 15 oder 2 Jahren, auf 15 Leute oder so gewachsen. War ich dann halt eben Head of Performance, habe da auch mehrere, ich weiß gar nicht mehr, wie viel der Peak war, aber ich glaube um die 10 Clients oder so betreut mit dem Team dann halt. Und haben wir halt auch dann vor allem bei TikTok und auch bei Meta entsprechend größere Ad-Spends verwaltet. Genau.
Krass. Wenn man sich so ein bisschen so die Geschichte dann weiter anguckt, dann machst du dich ja sozusagen danach dann irgendwie selbstständig. Also irgendwie sozusagen switchst du dann ja sozusagen 2021 sozusagen die Selbstständigkeit, eher sozusagen als Strategist nenne ich jetzt einfach mal sozusagen im Creative-Bereich. Und das war ja irgendwie eigentlich schon irgendwie, also muss ja für dich ein besonderer Moment gewesen sein, erstens, aber zweitens war es ja irgendwie auch eine ganz interessante Zeit, glaube ich, in der du sozusagen allgemein reingestartet bist. Also irgendwie Corona war irgendwie eigentlich fast vorbei, irgendwie Konsum ging dann halt irgendwie einfach schon ziemlich klar halt irgendwie zurück, also die Zeiten wurden halt irgendwie ein bisschen schwieriger. Dann kam halt irgendwie noch so ein iOS-Update, wo alle irgendwie auch nur dachten so, fuck, die Welt geht unter, es ist alles vorbei. Ja. Und du machst dich halt irgendwie so ein bisschen so selbstständig. Wie kam es dazu und wie gut lief das? Also war das gut, schlecht, weil du irgendwie so gut warst, dass du sagen konntest, ey, ich habe irgendwie die und die Hebel und kann es irgendwie outperformen, so, aber wenn ich mir denke so, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und dann knallt irgendwie, dann kriege ich eigentlich nur irgendwie eine Schelle nach der anderen, dann würde ich mir halt auch denken so, ja, fuck it. Oder halt eben, wenn ich richtig gut bin, so, ja, komm, let's do it.
Ja, das der Ablauf, wie es dazu kam, das war eigentlich gar nicht wegen der Freelance-Tätigkeit als Berater, sondern aufgrund von Dadads, weil die Idee da entstanden ist. Und zwar war es so, ich habe mich bei Fox nicht nur um TikTok und Meta gekümmert, sondern es war irgendwann auch noch Google, weil wir es auch noch da abbilden wollten. Das heißt, ich hatte so, dann gab es auch noch Snapchat bei so manchen Clients. So, das waren 4 Plattformen. Und was mir eben dort aufgefallen ist, was ich eigentlich gerade mache, ich schaue mir irgendwelche Metriken an und shifte Budget. So, ganz grob gesagt, das war zu dem Zeitpunkt, war das einfach so. Und ich so, okay, kann man das nicht bestimmt einfacher machen? Weil was da so zu dem Zeitpunkt aufkam, war so ein bisschen auch die Robo-Advisor. Ich habe oft immer gerne diesen Tim Ferriss-Podcast gehört, der hat irgendwie so einen Robo-Advisor vorgestellt, der dein Budget allokiert, je nachdem, wie gerade die Assets performen. So, ist okay, es gibt Trade Republic, das, warum gibt es das nicht für den Ads-Markt? Ich war wirklich so am Spazieren, schreibt es mir einfach so auf, automatische Allokierung von irgendwelchen, von den Ad-Budgets, je nach Performance. So, hab mir die Note aufgeschrieben, keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll, ist erstmal so weggefallen, war aber im Hinterkopf. Und bei mir hat es halt immer schon gebrannt, ich wollte noch mal was Eigenes machen. Zwar ich am Angestelltenverhältnis, war ultra cool, hat extrem Spaß gemacht, extrem viel gelernt, aber ich hatte halt immer trotzdem den Spirit in mir, dass ich was Eigenes machen wollte. Und dann war ich, die Agentur ist mittlerweile, ein Teil davon ist auch in Dubai und ich war bei denen zu Besuch. Und das war zu Corona-Zeit und die zwei guten Freunde von mir, jetzt schließt sich auch dann gleich der Kreis, die sind auf die Philippinen ausgewandert. Die waren dort im VC oder sind auch dort in dem VC, haben es dann eingegründet. Auf jeden Fall wollte ich die besuchen.
Die haben einen eigenen VC gegründet?
Ja, ja, auf den Philippinen.
Venture Capitalist auf den Philippinen?
Yes.
Die waren zwei Personen, die... Okay.
Ja. Völlig crazy. Es ist philippines wild. Okay. Ja. Und im Endeffekt, was die jetzt gemacht haben, also die sind dorthin, die haben ganz viel dort gelernt, waren selbst in dem VC und die wollte ich eben besuchen, weil dort war es zum Anfang, war es erstmal nur ein Praktikum, temporär. Zudem war auch nicht geplant, dass die auch, sondern erstmal nur für 6 Monate gehen dorthin. Das war auch noch zu Corona-Zeit. Da muss ich einen Zwischenstopp, habe ich in Thailand gemacht, weil ich nicht einreisen durfte, die durften schon einreisen. Danach bin ich dann zu denen. So, dann war ich bei denen auch im Office, habe das Ganze so gesehen, was Bedienung abgeht, auch ultimativ spannend. Also, das ist wirklich nochmal, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Auch wie die, das war sehr viel Venture Building, das sie machen, also eine Mischung aus Venture Building und VC. Und da hast du ja gesehen, okay, kümmern sich irgendwie Startups, dann bauen die Teams auf, die haben Prozesse einfach reingebracht. Das ist typisch deutsche Struktur und Prozesse reingebracht, weil dort war halt ein bisschen so Kuddelmuddel. So, das war so ein bisschen denn ihre Aufgabe, von morgens bis abends komplett durchackern. Hat eh ganz gut gepasst, wenn die länger da waren, weil durch die Zeitverschiebung, ich muss mich auch um die Kunden in der Agency da kümmern. Klar. So, und im Endeffekt war es so, ich habe Simon und Thomas entsprechend die Idee auch erzählt, die so, ja, klingt echt cool. Sprech mal mit Daniel. So, wer ist Daniel? Ja, der kommt mich in 1-2 Wochen besuchen. Den habe ich in Köln damals kennengelernt bei einem Praktikum und der kommt mich jetzt auch besuchen, hier auf die Philippinen. So. Dann, wir waren dort in Manila, dann sind wir, ich glaube, einen Tag davor, bevor wir auf so eine Insel fliegen wollten. El Nido kann ich Ihnen empfehlen, wunderschön.
Schreibst du mal einen Reiseplan zusammen?
Ja, ist so. Mach ich. Komm dann in die Shownotes. auf jeden Fall.
Kaufen wir.
Safe. Auf jeden Fall war es dann so, dass Daniel angekommen ist, ihn dann kennengelernt habe.
Wann war das genau?
Das war 2022. Mhm. 2022 müsste ja, safe. War 2022. Und Simon hat mir davor gesagt, weil Daniel ist der krasseste Techie, den er jemals kennengelernt hat. Ich so,
okay. Wirklich? Ist richtig gut?
Ja.
So. Crazy gut. Wie alt ist der?
Daniel ist genau gleich alt wie ich.
Der. Also sind beide 27?
Ja.
Krass.
Genau. So, Simon hat ihn schon so vorgestellt. Okay, krass, weil die haben zusammen bei Frank Thiel ein Praktikum gemacht.
Ja, ist natürlich auch, also ist ja um die Ecke. Marvin, ich hoffe, du hörst es nicht. Aber Marvin ist auch auf jeden Fall mal nicht ins Praktikum bei Frank Thiel reingekommen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt benchmarken kann. Ja. Aber ich wollte es nochmal draufstellen. Boah, so. Selbst der hier heute am Tisch, der hat geweint. Ja.
Sorry, Marvin, ich grüße ja dich an der Stelle.
Wie heißt aber der Investmentarm von dem?
Ich scheiß gerade auch nicht ein. Ja, wir wissen, wovon wir reden. Ja, okay. Auf jeden Fall, der Investmentarm von dem, dort haben die beiden ein Praktikum gemacht. Also, ja, der Gedanke ist richtig krass. Okay, passt. Dann saßen wir ungelogen an einem der schönsten Strände, die ich jemals war, mit einer Kokosnuss. Und ich habe Daniel erzählt, hey, lass uns mal bitte quatschen, ich habe so eine Idee. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das machen kann und wie das Ganze funktioniert, weil ich keine Ahnung von Tech habe. Und dann habe ich ihm so einfach meine Notizen gezeigt, jetzt einfach mal so runtergeschrieben in so einem Google-Doc. Und wir haben drüber gesprochen, so, ja, wir könnten das machen mit den Ad-Accounts und den Hin- und Her-Shiften, das ist so ein bisschen der Pain und das Ganze. Und es hat Daniel gecatcht. So, ich fand, boah, das ist jetzt richtig gut, dann lass uns das echt mal irgendwie anschauen. Und für mich war es so, okay, das war erstmal so vergessen, gucken wir mal, wie es so weitergeht. Und ihn hat es richtig gecatcht, weil seine Reise, ich bin danach zurück nach Deutschland wieder. Und Daniel hat danach, war dann auch ein bisschen im Reisen, weil er mit, glaube ich, mit dem Bachelor fertig war, meine ich. Mit seiner Freundin dann auch. Und er hat mir dann so Nachrichten geschrieben, hey, schau mal, ich habe Competitor Research gemacht. Ich habe geschaut, wie ich in die Meta-API reingehen kann. Der war schon so voll tief drin. Und wo ich noch gar nicht so war, okay, krass, wo es gar nicht da schon losgeht. So. Und dann haben wir uns, long story short, haben wir uns dann gesagt, okay, lass uns mal nochmal zusammensitzen und gucken, ob das wirklich relevant ist. Und er hat mich dann in Schwäbisch Gmünd besucht. Wir haben uns wirklich 2 Tage, glaube ich, eingeschlossen und haben uns das angeschaut, okay, was ist möglich, whatever. Und das war so das Grundkonzept von der. Dann haben wir beide gesagt, okay, es ist richtig spannend, lass uns einfach reingehen, ich kündige und lass uns beide zusammen anfangen. Und wir wollten es von Anfang an, am Anfang waren wir noch offen, ja, wollen wir vielleicht VC-Runde machen, wollen wir bootstrappen, lass uns das Ganze einfach mal angucken. Da war es noch offen, da war es so nicht für uns klar, okay, wir wollen bootstrappen, wie wir es jetzt machen. Und das Ganze halt so ein bisschen evaluiert, wie das Ganze ausschauen kann. Und natürlich ist es nicht einfach von 0 auf 100, okay, lass einfach reingehen, weil entsprechend haben wir gesagt, wenn, müssen wir am gleichen Ort sein. Er kommt ursprünglich aus Wesel und hat gesagt, er würde eigentlich gerne nach Köln ziehen.
Das ist hier bei uns um die Ecke.
Yes, ne? Das ist so eine Stunde,
eineinhalb
Stunden
entfernt. München-Gladbach irgendwie, glaube ich, so die Ecke.
Ja, ich glaube, ja, so Düsseldorf irgendwie da. So.
Das sehe ich doch. Ja. Ja, genau, ja.
Hinterher,
ja.
Irgendwo da, so.
Nicht, wie NRW aussieht.
Ich war dort noch nicht,
du keine Ahnung. Du erzählst mir nicht, wie Nordrhein-Westfalen aussieht.
Nee, ich komme aus Baden-Württemberg, ja. Schwabelettle.
Wir reden hier Hochdeutsch.
Ja, ich versuche, ich gebe mein Bestes. nee, genau, also im Endeffekt war es dann so, okay, er hat gesagt, er würde gerne nach Köln ziehen. Für mich war Köln, ne, jetzt kommt wieder, schließt sich der Kreis auch wieder. Ja, ich war auf der FIBO, hat mir immer gut gefallen, gutes Essen, so.
Korrekte Leute.
Korrekt, ist wirklich so, das sage ich 100%. Ja. Einer der Städte mit den nettesten Menschen überhaupt.
Natürlich.
Es ist so. Natürlich. Es ist einfach Fakt.
Ja, es ist wirklich Fakt.
Ja. Und deswegen so, boah, Köln hat mir immer gut gefallen. Ich komm, lass es uns einfach machen. So. Und im Endeffekt habe ich dann, basierend darauf, okay, auf der Idee gekündigt, hatte aber nebenbei schon ein, zwei Kunden. Das war aber zu dem Zeitpunkt eigentlich schon so, ja, war es nicht so, dass ich unbedingt perfekt davon hätte leben können. Dadurch haben sie ja danach gesagt, okay, damit kann ich mir auf jeden Fall meinen Lebensunterhalt finanzieren. Lass uns aber dort reingehen, weil ich Bock habe auf die Idee. Und ich nehme noch ein paar, ich gucke, dass vielleicht noch ein paar Kunden irgendwie reinkommen, dass ich mir das auf jeden Fall gut finanzieren kann. Und im Endeffekt hat es auch sehr gut geklappt. Also ich hatte ein paar Kunden nebenbei, die ich betreut habe im Performance-Marketing, operativ als auch strategisch. Das war aus dem E-Com, es war aus dem Lead-Gen. Also mein allererster Kunde, mit dem, den habe ich tatsächlich heute sogar noch. Die habe ich von Anfang mit betreut, das war sogar im B2B-Bereich. So, das heißt, die an- und verkaufen Trucks, also LKWs und sowas. So. Das ging nur mit Google Ads los, machen wir sehr viel Meta und so weiter und so fort. Aber dadurch konnte ich mir das eben ermöglichen, dass ich sage, okay, ich lasse den Fulltime-Job, gebe das Ganze auf und sage, ich möchte ein SaaS-Unternehmen aufbauen mit Daniel gemeinsam.
Crazy, das heißt so gesehen, es läuft eigentlich schon viel länger simultan oder parallel, als man es vielleicht denkt.
Ja.
Das heißt sozusagen, wann war das sozusagen zeitlich genau, also 2022 oder was?
Genau, 2022 im September bin ich aus der, glaube September müsste es sein, als ich aus der Agentur raus bin und damals hatten wir halt noch nichts. Da haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir Full Focus rein. Daniel hat sich zum ersten Mal die Meta-API und sowas angeschaut. Wir haben uns überlegt, okay, wie können wir das Ganze angehen? Ich habe halt so ein bisschen, okay, geschaut, wo sind die Pains, wie können wir das ganze Produkt aufbauen, weil von mir kam die ganze Knowledge aus dem Markt, mehr oder weniger. Und Daniel hat halt an sich das Produkt gemacht und hat den Tech-Part umgesetzt. Und dann haben wir sehr auch angefangen, klassisch wirklich mit Custom-Interviews, weil ich wollte nicht mehr die Fehler machen, die wir damals bei Bibetta gemacht haben, wo wir gemerkt haben, boah, wir haben einfach ein bisschen
das Produkt an der Zielgruppe vorbei.
Ja, so, ist so. Und deswegen wollten wir es da halt besser machen, haben Interviews gemacht und aber da haben wir auch wieder so viele Fehler gemacht, das ist halt immer wieder so, ne? Aber im Endeffekt haben wir dann das erste komplette Jahr, bis wir den ersten Prototyp hatten, hat es auch ein bisschen gebraucht. Wir waren noch mit sehr vielen Kontakten, mit sehr vielen Leuten in Kontakt, sehr viele aus der Agency-Branche auch, die ich auch durch meine Zeit in der Agenturzeit auch kennengelernt habe und drüber hinaus mit sehr vielen Kontakten haben geschaut, okay, was braucht der Markt so wirklich? Haben dann trotzdem am Markt vorbeigebohrt. Im Endeffekt war es so ein bisschen ein schöneres Google-Dashboard. Also Google Data Studio nutzen ja sehr viele. Im Endeffekt war es so ein bisschen das. Aber damals war mir schon klar, weil damals war die Idee auch grundsätzlich eine andere. Wir wollten irgendwie einen Algorithmus bauen, der auf einer basierenden Logik dir sagt, du musst das Budget bei Meta um 20% cutten und um 30% bei TikTok erhöhen, weil das irgendwie gerade die Signale hat, dass es gut funktioniert. So, dann kommst du drauf, oh, es gibt noch Tracking. So, du kannst den Daten jetzt unbedingt von nur Meta und nur denen nicht vertrauen, beziehungsweise viele machen es nicht. Ändert sich jetzt auch mittlerweile, ne, durch andere Tools und so weiter und so fort, aber zu dem Zeitpunkt war es so, weil ja vor allem, wie du auch gerade gesagt hast, iOS 14 Update, du hast ja kaum noch Zahlen gesehen, du brauchst eigentlich eine Tracking-Lösung. So das Thema kam ich so, shit, müssen wir jetzt auch eine Tracking-Lösung bauen. Kam halt ganz viele Probleme mit auf, weshalb die Daten, weil wir haben es nur an, wir haben uns überlegt, wir docken uns an Shopify an, wir docken uns an Meta an und dann halt noch TikTok und GA4 und hast du ein Dashboard. Aber es war halt Google Data Studio mit Creatives drin. So. Den Creative-Part hatten aber viele Leute gecatcht. Wir hatten ein paar User drauf. Das ist 15, 20 User sein, aber keine Usage. So, wir haben es gelauncht. Dann war ein bisschen Leute drauf, wir hatten ein bisschen Traction. Also gelauncht war einfach nur, wir haben auf LinkedIn das Ganze kommuniziert, wir haben so ein bisschen so Build-in-Public-mäßig, wobei wir eigentlich gar nicht so viel zu dem Zeitpunkt geteilt haben. Aber wir haben es gelauncht, da kam ein bisschen Traction drauf, auf die Website-Visitor, ein paar Leute haben sich angemeldet, aber niemand
hat irgendwie
war sticky. Es war nicht sticky. So, dann, ich so, shit, was machen wir jetzt? Irgendwie haben wir am Markt vorbeigebaut und wir mussten irgendwie wissen, wir müssen nochmal ganz stark iterieren. Und der Moment war wirklich Gold wert, weil wir nochmal mit allen, die uns zumindest noch responded haben, in Gespräche gegangen sind. Das war beispielsweise in Flolitters, in Felix, Morsbach und so weiter und so fort und auch in Bernhard, die uns wirklich extrem gutes Feedback gegeben haben. So, hey, ich habe halt wirklich mir überlegt, okay, lass mich wirklich mein Problem rausfinden, was wir lösen können und was, wo wir schon vielleicht unterwegs sind. Und das hat sich halt für mich so rauskristallisiert. Es geht ums Creative. Mir war schon immer bewusst, dass Creative extrem wichtig ist, vor allem seit dem iOS 14 Update, aber vor allem dieses Hypothesentesting, weil jeder hat irgendwie, bevor ein Creative launcht, zumindest die gut unterwegs sind, hat eine Hypothese davor. Und die unterschiedlichen Variablen, die in Creative mit einfließen. Und dann hat sich dadurch so ein System entwickelt, wo DeadEds 2.0 entstanden ist. Das nennt sich heute noch ein Produkt drin, das nennt sich Testing Log. So im Endeffekt hast du halt immer für einen bestimmten Bereich, nehmen wir an, du hast mehrere Content Creators, so ist jeder Content Creator eine Variable. Welche Content Creator performen am besten? Dann gibt es noch, okay, ist Video, Static oder eine Karussell-Ad. Dann ist es vielleicht auch noch, okay, was für ein Produkt ist es überhaupt? Was ist für ein Format, ne? Und so weiter und so fort, was für ein Ad-Angle. Und du wolltest eigentlich die Winning-Kombination wissen. Ich so, okay, das können wir eigentlich so machen mit so Kesselchen und was auch immer. Und dann haben Daniel und ich nochmal zusammengesetzt. Ich habe ihnen die Insights aus den Gesprächen erzählt und wir haben DeadEds 2.0 gesketcht. Und haben dann von November 22 Ende bis, stimmt nicht, 23, bis 24, kurz vor der OMR, haben wir 2.0 gebaut, direkt auch immer mit Feedback.
Voll lange.
Ja, wirklich nochmal ein halbes Jahr. Daniel hat ja alles Part-Time gemacht, ne? Also ja, okay, Masterarbeit geschrieben, auch noch bei HubSpot. Also es war noch, glaube ich, zu der Masterarbeitszeit um den Dreh rum. HubSpot war da ein bisschen später. Aber, wobei er war da ein Praktikum und hat das alles Part-Time gemacht, ne? Und geisteskrank. Keine Ahnung, wie der das macht. Geisteskrank. Auf jeden Fall hat er in dem halben Jahr das Ganze gebastelt. Und wir haben es aber immer mit Feedback. Und wir hatten dann ungelogen, jetzt vor einem Jahr circa, haben wir es geschafft, dass wir die ersten Kunden sogar gewonnen haben. Weil dass wir dann wirklich ein Problem gelöst haben. Visuelle Creative-Analyse, die jeder im Team versteht. Und du halt Insights bekommst, die du nicht nur im Ads-Manager hast.
Wie kann man sich das dann vielleicht als Außenstehender vorstellen, was man irgendwie so sieht? Also das ja. finde ich immer irgendwie so recht schwer, irgendwie zu verstehen, was macht, also wie sieht das Produkt irgendwie so ein bisschen aus oder irgendwie sozusagen, was sehe ich eigentlich irgendwie so genau, wenn man nicht Kunde ist? Weißt du, wie ich meine? Das ist ja irgendwie mal so eine Blackbox, die hinter so einem, 100%. Hinter so einem Vorhang hängt. Vielleicht kannst du irgendwie so ein bisschen sagen, so wie sieht das Produkt denn irgendwie so ein bisschen aus? Also irgendwie so, also jetzt vielleicht nicht, der Hintergrund ist weiß, aber so.
Ja, der Hintergrund ist weiß. Ja,
ich, ich weiß, ich habe mich ja auch hinter Hintertüren sozusagen auch mal Zugang verschafft. Nee, aber vielleicht sozusagen so ein bisschen so, was sieht man, wie kann man irgendwie was irgendwie attribuieren oder was sind, also was kannst du auch gerne irgendwie runterbrechen auf irgendwie vielleicht die drei allergeilsten Funktionen, aber irgendwie, dass man vielleicht irgendwie dieses abstrakte, okay, das ist ein SaaS, was Creatives analysiert, was ja irgendwie auch irgendwie in, weißt du, wie ich meine,
in X-Richtungen gehen, es ist so,
Millionen Richtungen gehen, so, was kannst du da so vielleicht so zwei, drei Punkte?
Ich glaube, das Wichtigste, was man verstehen muss, wenn man jetzt so vor allem den Ads-Manager und Analysen, weil das ist eigentlich so der Hauptkonkurrent, wenn man es überlegt, weil die meisten, vor allem in Deutschland, analysieren noch entweder im Ads-Manager oder eben über eine Excel. Laden sie es runter und pushen es in eine Excel rein. So. Mhm. Und im Endeffekt kannst du dir vorstellen, du hast die Creatives visuell vor dir. Im Ads-Manager musst du auf Kampagne, Ad-Set, die Ad auswählen, Vorschau, Anzeigen und jeder weiß, der im Ads-Manager arbeitet und vor allem ein paar mehr Kampagnen und ein paar Ads managt, das lädt verdammt lange. Mhm. Bei uns hast du einfach direkt visuell deine Creatives vor dir mit den ganzen Stats drunter, mittlerweile auch mit den Attributionstools. Und das heißt, die Attributionstools sind nicht unsere Konkurrenten, sind unsere Partner. Das heißt, wir integrieren da mit einem Attribute, mit einem High-Rose, Triple Whale, GetClar und so weiter und so fort. Und auch ein Tracify. Also je nachdem, was du nutzt, kannst du dir diese Daten dort anzeigen lassen. Das heißt, die Daten aus dem Ads-Manager, die von der Plattform Meta kommen, wie viele Verkäufe du dort generiert hast, plus du hast noch entsprechend die Daten, die eben von deinem Third-Party-Attribution-Tool, sofern du eins nutzt, kannst du ebenfalls dort anzeigen. Alles am Ort, du kannst Video abspielen und siehst direkt, was am besten performt. Und der große Unterschied ist, dass du kampagnenübergreifend analysieren kannst. Was bedeutet das Ganze jetzt? Vor allem durch den iOS 14-Shift und auch wie der Meta-Algorithmus sich entwickelt hat mit AI und allem drum und dran, du machst ja mittlerweile kein Zielgruppentesting mehr. Zumindest nicht über Ad-Set-Ebene. Du machst nicht mehr, ich wähle ein einzelnes Interesse aus oder ich mache eine Lookalike, Value-Based Lookalike, 1-2%. Jeder Media-Buy wird das Ganze kennen. Hast du früher gemacht, hast du getestet, welche Audience funktioniert am besten auf Ad-Set-Ebene. Mittlerweile machst du es eben durch Creative. Ne? Creative ist der größte Hebel, ich glaube, der meist missbrauchste Satz auf LinkedIn und Instagram. Aber es ist einfach so. Ne?
Verarsch mich jetzt nicht.
Ja, verarsch mich nicht, aber es ist so. Yeah. So. Und weil alle mittlerweile Open-Targeting machen und du, wenn dann vielleicht mal irgendwie ein paar Creatives duplizierst von einer Testing-Kampagne, Scaling-Kampagne, in Advantage Plus Shopping oder whatever, du nutzt halt oft das gleiche Creative und willst dir nochmal eine Chance geben. Und was der jetzt eben macht, ist, das kannst du so im Ads-Manager auch nicht machen, wir gruppieren die Creatives zusammen, dass du kampagnenübergreifend dieses eine Creative, das du in mehreren Ads, das mehreren Kampagnen verwendet hast, auswerten kannst. Das heißt, kannst dir vorstellen, wie eine Gruppe, zack, wird es dir angezeigt und die ganzen Daten von diesen einzelnen Ads werden zusammengruppiert und siehst die kumulierten Daten, wie gut das Creative kampagnenübergreifend performt hat.
Ah, okay. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, an dem wir vielleicht die erste Frage von zwei stellen, die wir immer jedem hier stellen. Das muss man mal sagen, ich bin da ein bisschen eingerostet, weil Marvin diese Frage immer stellt.
Nee, nur, ich schon vergessen,
sagen, nein, ich habe die Fragen natürlich alle noch im Kopf. Würde nur sozusagen hier einmal kurz den kleinen Cut ziehen, damit wir uns im zweiten Teil so ein bisschen mehr sozusagen auf Creative Strategy und sozusagen die Lösung mit sozusagen eurem Tool sozusagen fokussieren, dass wir, glaube ich, hier, glaube ich, ganz gut den Switch machen können. Die Frage, die wir hier jedem Podcast stellen, ist so ein bisschen, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Person wäre halt irgendwie so in 5 bis 10 Minuten hier und Person dürfte auch theoretisch schon tot sein. Das wäre also sozusagen alles möglich, aber du müsstest dich halt auf eine Person beschränken.
Ich habe das mir tatsächlich auch schon überlegt, wenn ich eure Podcast-Folgen gesehen habe, wenn ich da sagen würde.
Und Fanboy, Scheiße.
Der macht ja einen super Job. Ja. Und da kannst du natürlich von bis alles sagen. Natürlich gibt es so ultra interessante Personen, du willst eigentlich wissen, okay, was geht eigentlich im Kopf von manchen Leuten ab. Aber was mir, glaube ich, wirklich so einfach so aus Dankbarkeit auch tatsächlich, weil es mich so krass inspiriert hat, vor allem in der Anfangsphase, wäre wirklich Christian Guzman, weiß man nicht, also von Elfleet, der Gründer. Der hat mich in der Bibetta-Phase, auch jetzt noch, ich finde so eine Inspiration, was der an Unternehmen aufgebaut hat. Das ist ja nicht nur Elfleet, es ist so viel. Ich glaube, auch Browser war wahrscheinlich ein bisschen dadurch so ein bisschen inspiriert mit dem Evo und allem drum und dran. Aber auch jetzt noch diese realen Einblicke in das Ganze, so offen das Ganze zu kommunizieren, hat mich einfach extrem motiviert, so unternehmerisch tätig zu werden. Deswegen wäre es schon Christian Guzman mal nice zu treffen.
Finde ich geil. Muss ich mal überlegen, habe ich letztens immer drüber nachgedacht, also weil ich mir die ganzen Videos früher halt auch immer so reingezogen habe. Ja. Und irgendwie so, das sind irgendwie so Legenden jetzt, weißt du, ich meine, das sind so
die OGs.
Die Unternehmer-OGs, weißt du, wie ich meine, sozusagen. Ja. Und jetzt sind das halt, also muss halt sagen, jetzt sind das ja alles sozusagen richtig erwachsene, alte Männer, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Letztlich richtig alt, aber. Das ist
die TikTok-Generation,
ja, genau, ne? Genau, weißt du, ich meine, sozusagen, das ist halt sozusagen einfach
das die. Das ist nicht mehr Longform-Content, ja, sondern Shortform. Nur noch kurz mal irgendwelche Tipps raushauen.
Das finde ich dann irgendwie immer noch so ganz cool, wenn man die dann irgendwie nochmal irgendwo sieht oder so, dass man irgendwie auch immer nicht vergisst, so, ey, die haben einen schon irgendwie sozusagen dahin bewegt.
100%. Deswegen, mich hat es auch ein bisschen aufgeregt. Ich war leider zu der FIBO nicht da, der war ja sogar im Evoland. So, ich so, hätte den treffen können, ich war nicht da. Shit.
Das wäre ein großer Moment für dich gewesen.
Ja, safe.
Gibt es so eine Frage, die du dem irgendwie so explizit stellen würdest oder ist es eher so ein Einfach mal abhängen
und einfach so mitbekommen, wie er so in, also ich glaube, der ist genauso wie in den Videos. Ich kann mir das nicht kennenlernen, aber ich würde es einfach so einschätzen, weil es einfach so wirkt. Mhm. Einfach so verstehen, wie ist es eigentlich so, die ganzen und unterschiedlichen Unternehmen zu managen. Weil du überleg mal, der hat 4 große Unternehmen, die alle Multimillionen machen. Wie schaffst du es, das durchzuhalten? Ich meine, er hat es auch, ich glaube, mittlerweile so gerade mal so ein bisschen kommuniziert, dass es da auch ein paar, dass er ein bisschen Probleme auch hatte, mit Adderall oder was es war. Mhm. Aber würde mich jetzt einfach interessieren, wie ist es so? Also, wie hast du es geschafft, das Ganze aufzubauen? Wie hast du dein Team aufgebaut? Einfach so die unternehmerische Journey so ein bisschen zu verstehen, weil es mich extrem inspiriert hat. Und ich schaue mir gerne Personen an, was finde ich bei denen gut, was sie gut machen und versuche es dann ähnlich nachzumachen.
Ja, dir, ne? Finde ich gut, fair game. Werbung in eigener Sache. Wie bei AppScale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen. Und damit auch wieder zurück zum Podcast. Lass uns gerne sozusagen in den zweiten Teil so ein bisschen übergehen. Also sozusagen alles, was du jetzt im ersten Teil erzählt hast, endet ja so gesehen in sozusagen in eurem SaaS. Und euer SaaS ist ja ganz klar eigentlich in einen Bereich sozusagen einzugliedern. Und das ist so ein bisschen so das ganze Thema Creative und Creative Strategy. Ja. Wir hatten jetzt zwar zuletzt schon mit Patrick Schuber, den kennst du wahrscheinlich auch, hier sozusagen das Thema schon mal und wollen jetzt sozusagen nochmal so diese andere Seite einfach nochmal durch eine zweite Meinung so ein bisschen einfach auch nochmal reinholen, weil das Thema halt einfach ultra relevant geworden ist, halt einfach heute in der heutigen Zeit. Deswegen würden wir jetzt gerne mit dir einfach auch nochmal so ein bisschen in das Thema reingehen, weil ich finde, vor allem, wenn man vielleicht nicht tagtäglich sozusagen vielleicht sein eigenes SaaS in dem Bereich baut oder halt irgendwie, keine Ahnung, der Account Manager ist, das Wort Creative Strategy ist so ein bisschen wie so der breite Hund, der schon mal durchs Dorf gejagt wurde, sage ich mal so ein bisschen. Deswegen würde ich dich einfach an dieser Stelle einmal bitten, so, was heißt es genau für dich oder was verstehst du einfach sozusagen unter der Creative Strategy?
Voll. Also Creative Strategy besteht für mich aus 6 Teilen. Du hast einerseits erstmal die Recherche, also wirklich ein gutes Zielgruppenverständnis und das ist wirklich extrem wichtig. Du hast einerseits die Ideation dann, dir zu überlegen, okay, was für Ads möchte ich überhaupt machen, was macht die Konkurrenz, einfach mal auf Ideen drauf zu kommen. Da muss das Ganze briefen. Das ist auch ein großer, wichtiger Teil, weil den vernachlässigen auch viele. Wenn dein Briefing scheiße ist, kann natürlich entsprechend deine Content Creator oder dein Creative Team das nicht gut umsetzen.
Wenn es halt nicht greifbar wird, sagen, was die Idee ist, dann kannst du es halt sozusagen nicht umsetzen. Das ist bei uns im Testing ja genauso.
Genau so. Also,
machst du aus einer Idee eine Hypothese?
Und ganz genau. Deswegen Briefing auch extrem wichtig. Da muss das Ganze natürlich kreiert werden. Das heißt, entweder du machst ein Fotoshooting, du machst ein Videoshooting, whatever, oder UGC-Content. Mhm. Da muss das Ganze gelauncht werden. Ja, da Ads live nehmen, das klassische Media Buying und danach, wo wir mit Ads auch angefangen haben und versuchen aber den Circle irgendwo zu schließen auch, ist die Creative Analyse. Das sind diese 6 Core-Komponenten und das ist für mich Creative Strategy mit dem Ziel, wenn wir vor allem jetzt vom Performance-Marketing sprechen und die meisten, die jetzt auch Ads nutzen, machen es ja, um eben im Endeffekt einen besseren ROAS, bessere Neukundenquoten und so weiter und so fort eben zu erzielen oder mehr Leads zu generieren und halt da eine bessere Performance erzielen, also mit dem Ziel, eine bessere Performance in deinem Ad-Account zu sehen.
Aber wann ist das so wichtig geworden? Weil wenn man sich das so ein bisschen, finde ich, überlegt, war das halt irgendwie, also früher war das einfach so, also als ich irgendwie angefangen habe hier, ich komme ja eigentlich gar nicht so aus dem Online-Marketing, ich bin ja noch so ein paar andere Wege gefahren und sowas, war das halt für mich so voll das Neuland und irgendwie damals war irgendwie einfach so, scheißegal, mach einfach mehr Creatives und das passt schon, weißt du, wie ich meine? So, dann splittet sich das wieder irgendwann und die Leute sagen auf einmal so, ey, ja, nee, es ist nicht die Menge, es ist, also klar, die Menge ist entscheidend, aber es ist, wie du es analysierst und wie die Strategie dahinter ist.
Ja.
Wann hat sich das sozusagen so gewendet, dass Leute gesagt haben, das Creative an sich ist sozusagen der größte Hebel, weil jetzt heutzutage würde ich sagen, ich stelle die These jetzt mal in den Raum, ist das so ein bisschen, ich sag's mal einfach die Annahme, ich kann es persönlich nicht bestätigen, aber das ist so das, was so ein bisschen propagiert wird.
In unserer Bubble auf jeden Fall, zu 100%, wenn du mal über die Bubble hinausgehst, da gibt's noch einiges an Arbeit zu tun, definitiv, aber es wäre unfair zu sagen, es lag jetzt am Online-Marketing. Eigentlich Creative Strategy gibt's schon viel früher. Also wenn du wirklich zurückgehst in der Zeit, haben die schon gesagt, okay, das Werbeplakat, wie es gestaltet ist und wie du am besten deine Zielordnung damit ansprichst, ist verdammt wichtig. So, im Online-Marketing war es am Anfang so, du konntest irgendwas, wenn man jetzt mal die Metazeit zurückspielst, konntest irgendwas als Manager reinwerfen, allein weil es nicht so viel Konkurrenz gab, hat das schon irgendwo funktioniert. Na, früher hattest du nur Catalog-Ads und so weiter und so fort. Dann ging es mal, hat sich mal weiterentwickelt, dann kam irgendwann mal ein Video dazu und so weiter. Und der größte Shift, den größten Bruch, wenn wir jetzt nur von Online-Marketing sprechen, ist eigentlich wirklich so seit diesem iOS 14-Update. Davor waren ja deine Kampagnen viel krasse Media Buying war da das, was du können musstest. Du musst wissen, wie du die ganzen Einstellungen triffst. Du hast ja gefühlt für jedes Event, ne, Add to Cart, Initiate Checkout und so weiter und so fort, hast du irgendwie gefühlt eine Kampagne gebaut mit und hast da versucht, die Ziel-Audience abzuholen. Das macht ja mittlerweile alles so der Algorithmus. Und dann ging es halt drum, dann kam ja die große Phase auch so ein bisschen von UGC, ne, wo dann einfach so alles mehr den Organic Look hat. Und dann war es halt, der Markt wurde, es wurde auch immer einfacher, Content dadurch zu machen. Das heißt, der Markt wurde so ein bisschen überflutet. Das heißt, wo ist jetzt ein Differenzierungsfaktor? Und da kam dann so ein bisschen, zumindest meines Empfinden nach, dieses ganze Thema Creative Strategy auf, weil du konntest nicht mehr einfach irgendwas launchen, weil dann bist du halt einfach nur im Teich mitgeschwommen mit den ganz anderen Fischen, ne? Sondern muss ich halt differenzieren. Und dann fängst du plötzlich an, dir zu überlegen, okay, wie kann ich mich differenzieren? Mache ich das über das Produkt, gutes sei es, wenn es ankommt, ne? Das heißt, du musst halt auch einen Ad schon machen. Mhm. Und da kam es halt auf, okay, du musst diversifizierter aufgestellt sein. Und Brands, die halt immer noch, also wenn du kaum Konkurrenten hast, dann kann es vielleicht noch funktionieren, aber wenn du halt nur noch immer die gleiche Schiene reitest, ich glaube, das wird schwierig.
Man muss sich auch überlegen, sozusagen, nur weil du vermeintlich vielleicht das beste Produkt hast, heißt es nicht, dass die Zielgruppe das vermeintlich beste Produkt auch kauft. Also sozusagen,
genau.
Das sehen wir halt auch immer wieder, so Thema Advertorials und Co. Yep. Also sozusagen, das schlechteste Produkt kann outperformed werden durch das bessere Marketing.
Yep.
Das ist sozusagen der traurige Moment, an dem wir halt so gesehen angekommen sind.
Ja.
Das war für mich auch nochmal irgendwie eine kleine traurige Akzeptanz irgendwie, weil das will man ja eigentlich nicht wahrhaben. Aber da merkt man dann, glaube ich, sozusagen nochmal mehr, wie entscheidend das ist.
100%. Das ist verdammt wichtig. Also ohne Creative Strategy heutzutage, wenn du einfach nur blind irgendwas machst, also wenn du langfristig noch gute Ergebnisse liefern musst, musst du ein gutes Verständnis davon haben. Der Job, der so gerade ein bisschen aufkommt, also in Amerika ist es eh schon länger, aber es ist halt so ein bisschen, in Deutschland auch mittlerweile, kannst du so auch, dass immer mehr auch E-Coms, das High-End ist so der Creative Strategist, also die Person, die so ein bisschen die Schnittstelle ist zwischen Performance-Marketing, sehr zahlengetrieben, und den komplett kreativen Leuten, die eben die Ads für dich gestalten. Ja. Und das ist so ein bisschen die Schnittstelle und ist auch so ein bisschen da, wo wir uns mit Dead Ads platzieren, dass wir halt so die Schnittstelle sind zwischen dem visuellen Aspekt und den sehr zahlengetriebenen Performance-Marketing. Die Welt muss halt so ein bisschen vereinen. Weil oft ist zwischen den zwei Parteien, vor allem in größeren Firmen oder auch in Agenturen, ist halt ein bisschen so eine Kluft. Das heißt, du hast die Marketer, die einfach sagen, ja, hier sind die ganzen Zahlen, siehst du, was gut performt, dann Name der Ad, mach mal mehr. Und halt denen, die visuell das für sich brauchen. Und das ist also ein bisschen das, was halt auch so Dell jetzt ein bisschen vereint, dass halt diese zwei Teams viel besser miteinander kommunizieren können, weil niemand aus dem Creative-Team hat Bock, sich in Ads Manager einzuloggen. Es wirkt erstmal komplett komplex, nur Zahlen, du siehst nichts, außer lange Ladezeiten und irgendwelche Zahlen, und die sollst du jetzt interpretieren, CPM, CTR, whatever.
Aber ist das sozusagen dann schon Aussage genug, dass es so ein Tool dafür braucht? Weil tendenziell, also sozusagen, also ich muss jetzt einfach mal die kritische Gegenfrage stellen.
Klar,
also sagen, muss man, und das ist natürlich auch sozusagen die Frage, wie du sozusagen das vielleicht rechtfertigst oder wie du es dann sozusagen platzierst. Aber grundsätzlich könnte ich ja trotzdem noch mit einer Excel arbeiten. Grundsätzlich könnte ich mir das ja noch irgendwie trotzdem noch irgendwie zusammenziehen. Was sind vielleicht irgendwie sozusagen dann in Anbetracht so hinsichtlich Creative Strategy so die Gründe? Also vor allem, wenn du dir halt so die E-Com-Brand anguckst. Also stell dir die E-Com-Brand vor, die, weiß ich nicht, die macht macht irgendwie 15 Millionen im Jahr. Ja. Wenn du dir irgendwie den Toolstack anguckst, da wirst du ja manchmal schwindelig, was sich da irgendwie zusammengebaut hat über die letzten Jahre, für was die Geld bezahlen, wie unprofitabel oder wie das sozusagen auch einfach krass deren Profitabilität einfach fickt, sage ich ganz ehrlich. Das ist natürlich irgendwie einfach schon krass zu sehen. Da ist dann natürlich immer die Frage so, oh, noch ein Tool? Ja. Weißt du, ich meine sozusagen, wie siehst du das?
Ja, ich verstehe deinen Punkt zu 100% und was wir halt im Endeffekt mit Deadheads an der Stelle lösen, ist es nicht für jeden, ne? Wenn du jetzt noch im Monat, ich sag mal, 10.000 Euro in Adspend hast, du alles selber machst, du machst die Creators selber, du machst die Videos selber, hast vielleicht noch deinen einen, also bist ein Freelancer, das Ganze macht, dann hilft dir Deadheads nicht so viel. Außer betreust wirklich, du bist der Freelancer und hast irgendwie 10 Kunden und möchtest einfach nur Reporting machen. Okay, dann spart dir Deadheads extrem viel Zeit. Wenn du jetzt aber ein Media-Buy bist, du startest gerade in ein eigenes E-Com, bist vielleicht noch irgendwo unter 15.000 Euro Adspend und testest noch nicht so viele Creatives, dann brauchst du so ein Tool nicht. Wann du aber anfängst, das Tool zu brauchen, ist, wenn mehrere Parteien involviert sind, wie ich es gerade schon meinte. Das heißt, du hast dein Performance-Marketing-Team, du hast Creative-Team, selbst auch wenn es die Agenturen ist, dann nochmal separat, können wir dann gleich noch drauf eingehen, weil wir auch mit sehr vielen Agenturen zusammenarbeiten. Also du hast einfach zwei Teams, die an sich perfekt eigentlich zusammenarbeiten müssen, um gute Ergebnisse zu erzielen. Weil nur wenn das Creative-Team gute Insights hat, können die natürlich auch entsprechend neue, gute Creatives liefern und entsprechend Account-Performance, weil Creative eben der größte Hebel ist. Und wenn es einfach nur über X das Ganze kommuniziert wird, die Creative haben absolut keinen Bock, sich das anzuschauen. Und dann kommen wir auch auf den Punkt zurück, du siehst ja nicht nur das, was du im Ads-Manager siehst, sondern du bekommst so eine Account-übergreifende Analyse aus dem Ganzen. So ein bisschen die Vogelperspektive auf deinen Account. Und du hast nämlich dort nicht nur die Möglichkeit zu sagen, okay, hier ist das Creative sehr gut performt, das sind die Stats drunter. Das kannst du auch irgendwo aus dem Ads-Manager ziehen. Zwar nicht kampagnenübergreifend, weil es zusammen gruppiert wird, aber was uns dann nochmal da unterscheidet, ist, dass du auf einen Blick siehst, wenn du alles auch sauber aufgesetzt hast, weshalb wir auch immer das Onboarding machen, dass das auch jeder rauslesen kann, was sind denn die Variablen, die wirklich gut performen? Welcher Content Creator ist es? Welches Produkt, welche Offer ist das Ganze? Welche Awareness-Stufen sind das, wo du überhaupt in einem Creative ansprichst? Welches Ad-Konzept? Ne? Mit Ad-Konzept meine ich die Gestaltung der Ad. Ne? Es gibt ja, kennen wahrscheinlich viele auch, es gibt Podcast-Ads. Ne? Du tust so, als würdest du im Podcast sitzen und bewirbst eigentlich dein Produkt. Dann gibt es Founder-Ads und so weiter und so fort. Ne? Du gibst dem Kind so ein bisschen einen Namen. Das heißt, du hast halt bei uns so ein bisschen die Übersicht, welche einzelnen Konzepte performen zu einem bestimmten Zeitpunkt am besten und du weißt jetzt in dem Zeitpunkt genau dann, dass du davon mehr produzieren sollst. Also ein bisschen die Vogelperspektive des Ganzen draus und das aus dem Ad-Account rauszulesen, boah, das braucht Ewigkeiten. Es spart einfach Zeit. Niemand hat Bock und die Zeit dafür, das zu machen. In der Zeit kannst du halt viel produktiver sein, dich auf eine Zielgruppe vielleicht tiefer reingehen, die zu recherchieren, mit Kunden zu sprechen. Das war auch bei uns bei der größte Hebel und ist bei jeder E-Com-Brand auch der größte Hebel, eine Post-Purchase, wie zum Beispiel Leute mal anzurufen. Deswegen ist es halt wirklich so, es spart einfach extrem viel Zeit. Das ist auch das, was wir immer wieder hören. Und die Qualität der Creators, die Winning Rate für, also im Endeffekt die Rate, mit der du neue Winning Creators für dich oder für deinen Kunden, wenn du eine Agentur bist, lieferst, wird einfach höher. Wenn du ein viel besseres Verständnis hast, was wirklich im Account performt.
Crazy. Ja, macht schon Sinn auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man sich halt sozusagen die Hypothese als bestätigt ansieht, dass sozusagen der Creative das größte Hebel, Hebel einfach ist. Ja. Du hast es eben schon mal kurz in den Raum gestellt. Ich fand das eigentlich einen ziemlich spannenden, noch einen spannenden Take. So ein bisschen das Thema Agenturen. Also Agenturen sind ja für euch wahrscheinlich schon auch ultra wichtig. Ich habe das am Anfang eigentlich immer gesagt, von wegen, das wäre ganz konträr. Die Agentur ist eigentlich so irgendwie so der Beifang. Aber es macht schon auch ultra Sinn, aus Agenturensicht ein bisschen damit reinzugehen. Ne? Also wie nutzt eine Agentur vielleicht das sozusagen anders wie jetzt eine Brand?
Voll. Also für Agenturen, wir haben es auch gemerkt, dass ich auch so rauskristallisiert, das war von Anfang so die Hypothese, dass für Agenturen auch spannend ist. Und für die ist halt vor allem so, die haben ja meistens mehrere Kunden gleichzeitig. Das heißt, die haben mit Deadheads auch so die Möglichkeit, ganz einfach Creative Reporting oder Reporting an sich dem Kunden zu schicken. Weil wenn du an den Kunden kommunizierst, Creative ist das Wichtigste, dann will der Kunde ja irgendwann wissen, welches Creative performt denn gut. Und warum holt man sich eine Agentur rein? Klar, irgendwann hast du die Größe und musst es abgeben, wenn es Founder-led war. Aber manche haben auch einfach gar keine Ahnung, wie Ads überhaupt funktionieren, haben noch nie den Ads-Manager bedient. Das heißt, die wollen einfach nur sehen, welches Creative läuft gut. Ich sehe, wie viel Verkäufe ich drüber mache. Nice. So, das heißt, für die ist dann einfach easy. Du musst einmal einen Link kopieren, schickst ihn dem Kunden. 24/7 hast du die aktuellsten Daten drin. Und du weißt eigentlich, was bei dir performt. Also einerseits Reporting, aber natürlich in-house, weil viele gehen jetzt auch viel mehr in die Creative-Richtung. Klassisch Media Buying nur, machen ja nur noch wenige, vor allem jetzt mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, die machen natürlich auch, produzieren selbst. Genau. So, die produzieren natürlich auch selbst Creatives. Das heißt, die wollen auch diese Bird's Eye View auf den Ad-Account haben und wollen wissen, welche Konzepte funktionieren denn am besten. Vor allem, wenn es bei dem einen Kunden in der Branche schon gut funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es wahrscheinlich auch beim anderen Kunden gut funktioniert. Die sparen sich natürlich dann nochmal viel mehr Zeit. Und deswegen konzentrieren wir uns auch gerade auch nochmal da drauf und haben allein für die Agencies auch eine Agency-View sozusagen eingebaut, dass sie wirklich sogar kundenübergreifend Analysen machen können, was am besten performt, eine Übersicht haben, wie viel Creatives launchen wir im Monat, wie viel Adspend verwalten wir und welches Konzept, wenn dem ganzen Namen gegeben wird, performt auch wirklich kundenübergreifend am besten. Das ist für eine Agency natürlich auch super spannende Insights, die sie auch in Salesgesprächen oder ihren Kunden kommunizieren können. Ja, wir machen XYZ und das performt bei uns gut, weil bla 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 bla.
Crazy. Finde ich einen ziemlich smarten Ansatz. Lass uns gerne sozusagen das Gespräch Richtung Ende ganz langsam nur sozusagen führen. Würde mich noch ein bisschen freuen, wenn wir vielleicht sozusagen ein bisschen so darüber sprechen können, wie du vielleicht einfach selber, also ich glaube sozusagen Creative Strategy, du hast eben zwar die einzelnen Punkte, sage ich mal, genannt, sozusagen die einzelnen Phasen. Ja. Wie würdest du das denn vielleicht einfach, sag ich mal, irgendwie so eine Brand irgendwie im Health-Bereich, sag ich mal, einfach krass umkämpft, wo ja, ja. Also ich nehme jetzt einfach mal irgendwie so Health und Supplement, weil das sehen wir halt einfach so täglich, wie hart es da geworden ist, also ja. Wie exzellent Marketing da sein muss, weil der Markt einfach überschwemmt ist an Produkten und halt verschiedenen Anbietern halt einfach mal. Wie würdest du denn da vor allem halt irgendwie sozusagen die Creative Strategy vielleicht einfach so als Blueprint bauen? Was sind so die Sachen, wo du da nochmal vielleicht viel mehr reingehen würdest? Weil bei dir vermixt natürlich sozusagen die Erfahrung aus der Strategie an sich, aus der Selbstständigkeit, aber eben auch sozusagen aus dem Datenfokus in der Analyse.
Voll. Also ich glaube, das gilt sogar nicht mal unbedingt nur für die Branche an sich, sondern einer der wichtigen Faktoren, finde ich, was ich auch immer empfehle, ist, wir nennen das ganze Thema Ad Deconstruction, ne? Dass du deine Ad wirklich in die einzelnen Bestandteile zerlegst. Dass dir immer, wenn du eine Ad, also wenn du erstmal deine Best Performer analysierst, was, die meisten haben ja schon Ads am Laufen, ne? Was hast du in der Vergangenheit gemacht? Und die zerlegst du wirklich in die einzelnen Bestandteile. Dass du mir wirklich so 5 Fragen stellst. Welches Produkt wird beworben? Vor allem jetzt im Health and Supplement Bereich, ne? Ist es das der Proteinriegel? Ist es das Proteinpulver? Ist es das Chunky Flavor, also das Flavoring System, oder was ist das Ganze? Ne? Das ist die Frage. Dann, was ist Format? Ja, also Video, Karussell, Static und so weiter und so fort. Was ist das Ad-Konzept dahinter? Gib dem Kind einen Namen, ist es Founder-Ad, was ist es? Was ist der Ad-Angle? Und wenn du das machst und das einfach mal wirklich aufschreibst, was sind die einzelnen Bestandteile von deiner Ad, die wirklich kampagnenübergreifend tracken kannst? Ich fange jetzt nicht an mit, der Button, den ich genutzt habe, war rot. Also sowas meine ich nicht, ne? Wirklich kampagnenübergreifend Sachen, die du.
Makroebene,
gehen auf Makroebene.
Sozusagen in verschiedenen, ja, wiederkehrenden Systemen halt
findest. Und was ich noch vergessen habe, Awareness-Stufe, auch wichtig, weil das, komm ich gleich drauf zu sprechen. Wenn du das machst und das mal über einen längeren Zeitraum weg, bei deinem Best-Performer-Ad, schau mal wirklich was, weil dann wirst du sehen, dass es Patterns gibt in deinen Ads, was gut funktioniert. Sei es in Messages und Ad-Angles, aber auch in Produkten. Vielleicht ist manches Produkt lohnt sich gar nicht weiter mehr über Social zu pushen, weil es irgendwie nicht so gut zu deiner Cold Audience passt. Und wenn du einfach da kriegst du einfach ein Verständnis dafür, was machst du in deinen Ads, dann ist nicht mehr nur, ich werfe irgendwas ins System, sondern es ist ein strukturierterer Ansatz. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was den meisten fehlt. Und ein wichtiger Punkt sind hier auch die Awareness-Stufen, weil es gibt immer zwei Hauptprobleme eigentlich, die ich häufig sehe. Und zwar entweder unsere Customer Acquisition Cost steigen. Wenn du dir aber dann mal die Ads anschaust, du bist halt nur im Lower Funnel unterwegs. Du machst nur Aktionen, du machst irgendwie nur so Product-Aware-Sachen, aber du gehst gar nicht mehr in die Unaware-Stufen. Also, dass du neue Zielgruppen überhaupt mal reinholst und dir überlegst, wie kann ich neue Zielgruppen, die vielleicht über den derzeitigen Pool hinausgehen, überhaupt erreichen.
Über den Pain halt wirklich an sich und nicht nur über den Preis.
Genau. So, dass halt wirklich da mal reingehst. Und das fällt dir halt auf, wenn du mal anfängst, deine Ads in die einzelnen Bestandteile zu zerlegen. Und dann kannst du es dir in der Excel von mir aus auch irgendwie anschauen und aus dem Ads-Manager runterladen. Oder halt in so ein Tool wie beispielsweise Dallas dir das Ganze angucken. Aber es ging gar nicht darum, sondern es ist wirklich das Wichtigste, dass du ein Verständnis entwickelst, aus was für einzelnen Bestandteilen deine Ads bestehen.
Ja. Ich glaube, wenn man eine Sache sozusagen in dieser letzten Stunde hier so ein bisschen gemerkt hat, ist so Vergleichbarkeit sozusagen und irgendwie Verständnis, sind so, glaube ich, wahrscheinlich die beiden wichtigsten Punkte in dieser ganzen Debatte, ne?
Ja, dass du dir halt wirklich so ein Verständnis hast, was du eigentlich gerade machst und nicht einfach so, ja, ich brauche neue Creators.
Aber dass du eben auch die Basis geschaffen hast, dass du es halt vergleichen kannst. Weißt du, wie ich meine? Sozusagen, das ist dann natürlich irgendwie nochmal ganz anders.
100%. Also du brauchst diese Basis, du brauchst das Verständnis, du musst halt wirklich, ich habe es in den OMR meiner Masterclass auch so gesagt, ich hätte niemals gedacht, dass ich wollte damals in meinem Studium, wollte ich eigentlich nur wissen, welche Knöpfe ich im Ads Manager drücken muss, damit der Umsatz nach oben geht, für BeBetta damals. Jetzt spreche ich über irgendwelche Awareness-Stufen, irgendwelche theoretischen Konzepte, die ich in der Uni damals hatte. Aber es ist verdammt wichtig. Hätte ich auch nicht gedacht. Also, dass du dieses Verständnis haben musst, wenn du auf einen Ad-Account draufblickst, auf die Creators, dass du überhaupt strategisch den Ad-Account in die richtige Richtung leiten kannst.
Finde ich spannend. Lass uns mal sozusagen vielleicht, bevor wir sozusagen zur letzten Frage kommen, noch einmal kurz vielleicht eine Minute, wie wird sich sozusagen das Tool weiterentwickeln? Also steht so bei DeadEds jetzt demnächst an? Man merkt ja schon, dass man sehr kompetitiv irgendwie auch das Produkt immer weiterentwickeln muss, damit es halt irgendwie jetzt nicht irgendwie von einer Copycat, die in einem anderen Bereich ist, irgendwie einfach gestuckt wird.
100%. Was bei uns gerade ganz krass im Fokus steht, ist das ganze Thema AI und das ist nicht nur einfach so Buzzword-Bingo, sondern wirklich, wir wollen es schaffen, dass es wirklich Creative-Prozesse unterstützt. und vielleicht sogar komplett ersetzt in manchen Fällen. Das heißt, wir sprechen mit den Agenturen, wir sprechen mit den Brands, was gibt's für Prozesse, die wir irgendwie euch helfen können zu unterstützen. Das, was wir jetzt schon machen, ist jetzt auch schon in der Software mit drin. Wir nehmen deine Top 5 Creators, basierend darauf, wenn es jetzt Video-Ads sind, generieren wir den neuen Vorschlag für ein Skript. Wir analysieren, was in dem Video passiert, basierend auf dem Skript, bei den Statics auch auf den visuellen Elementen, was gut funktioniert, fassen die zusammen, was gut funktioniert und entwickeln dir darauf komplett ein neues Skript. Das heißt, du hast dir den Part gespart, dass du nicht von Null starten musst, kannst das Ganze noch tweaken. Ne? Wir schauen auch, dass wir halt, basierend auf den ganzen Informationen, die wir haben, das noch besser hinbekommen, dass wir halt noch viel krassere Prompts und etc. da eben reingeben, dass halt noch ein besserer Output als neues Transkript eben rauskommt für die neuen Ads. Und wir schauen uns eben an, okay, wo können wir AI wirklich nutzen? Das nächste, was jetzt in den nächsten Wochen kommen wird, ist auch das Thema Ad Deconstruction, was ich gerade angesprochen habe. Das ist nicht mehr, wie hast du es in der Vergangenheit gemacht?
Händisch
halt
irgendwie.
Nicht so mehr händisch machen muss, sondern wir erkennen es automatisch für dich. Welche Awareness-Stufe hat diese Ad? Weil oft kommt auch ein Gespräch, wo du sagst, das ist unaware, ich sag, das ist product aware. So, wer hat jetzt recht? Ja? Es kann ich mir halt, ist halt wirklich faktisch so. Wie nennen wir das Konzept? Gut, das Konzept benennen, das muss halt du noch immer irgendwo selbst definieren, weil jeder hat vielleicht eine andere Definition, welches Konzept das Ganze ist. Aber das, was man halt bestimmen kann, was ist die Key-Message von dem Creative? Was ist der Ad-Engel, welche Awareness-Stufe? Dass du halt das eben direkt automatisiert, kategorisiert von deinem Ad-Account hast. Das heißt, du hast wie so in 24/7 Audit, wie gut bist du aufgestellt. Ein Key-Faktor ist ja auch Creative Diversity. Also du, mit unterschiedlichen Creators sprichst du unterschiedliche Zielgruppen an. Ist dein Account diversifiziert? Kannst du über deine Ziele mit deinem derzeitigen Account-Setup erreichen? So ein Stuff. Und das wird in den nächsten Wochen kommen. Das ist da, wo wir uns gerade hauptsächlich drauf fokussieren und auch noch sehr viel weitermachen werden.
Spannend. Ich bin gespannt. Kölner Erfolgsgeschichte, die hier geschrieben wird. Ich bin sehr stolz. Dann lass uns
geben mal unser Bestes.
Ja, auf jeden Fall. Neben der Firma AppScale kommt der Nächste. Nein. Lass uns gerne mal Richtung Ende kommen. Ja. Wir sind jetzt fast sozusagen bei einer Stunde. Die letzte Frage, die wir hier immer noch so ein bisschen stellen, ja, und ich glaube, du hast jetzt auch viel gesehen, ist so ein bisschen, was war denn der beste Ratschlag, den du jemals in deinem Leben bekommen hast? Der kann E-Commerce-wise sein, der kann privat sein.
Also ich würde es unterscheiden. Ich würde sagen, der beste Ratschlag, den ich privat gekommen habe, ist basierend auf der ganzen History von meinem Opa, dass ich eben auf die
Semester gehe. Jetzt kommt wieder irgendwas von den Kollegen aus der Schweiz oder von Patrick Reiser.
Patrick Reiser. Nein. Und sonst ist es wirklich, weil
sei du selbst.
Sei du selbst. Ist es tatsächlich, würde ich sagen, verstehe deine Zielgruppe. Es ist so basic, aber es hat uns bei Dead Ads wirklich auch den Arsch gerettet. Hätte ich nicht nochmal mit den Leuten gesprochen und wirklich versucht rauszufinden, was wirklich der Pain ist, sondern nicht einfach so, ja, ich weiß es eh und baue einfach mal irgendwas, sondern es ist wirklich so, verstehe deine Zielgruppe und zwar wirklich die Pains, wie sie denken und versetz dich in ihre Lage rein und zwar wirklich in die Lage. Was, wenn ich jetzt wirklich, wenn ich den Alltag von einem Agenturenhaber wäre oder von einem Performance-Marketer, bei einer Brand arbeitet, was muss ich machen, was wird mich stören? Und da ich ja selbst auch vor allem den Agenturpart, aber auch den Freelancer-Part irgendwie abgedeckt habe, weiß ich vieles davon noch, aber es ändert sich auch ständig. Deswegen immer wieder ins Gespräch gehen und zwar wirklich ins Gespräch, nicht einfach in Fragebogen machen, im besten Fall muss ich mal mit dem Telefonhörer in die Hand nehmen, mit den Leuten zu callen und wirklich ein tiefgehendes Zielgruppenverständnis zu haben.
Fair. Und der zweite?
Ah, der erste war von meinem Opa.
Okay.
Und der zweite war für okay, E-Commerce. Okay.
Easy. Ja. Finde ich gut. Ja, fair game, können wir so stehen lassen. Naja, hast vollkommen recht. Vergisst man, glaube ich, immer irgendwie so ein bisschen, ist, glaube ich, immer ganz gut, da sozusagen auch wieder dran, reminded zu werden, es nicht zu overengineeren und irgendwie an den Leuten, die es eigentlich sozusagen
du baust
eigentlich
vorbei.
Soll.
Ja, ja, es war ja bei uns so. 1.0 ist einfach komplett vorbeigebaut gewesen. Also deswegen, nur durch das Zielgruppenverständnis haben wir es hinbekommen und das Zielgruppenverständnis hilft uns auch jetzt noch. Ich mache ja die ganzen Onboarding selbst. Also jedes Onboarding hilft mir, das Produkt an Daniel dann weiterzugeben, was wir besser machen müssen. Und das ist einfach so das Wichtigste überhaupt. Das merke ich auch in der Betreuung immer. Wenn du einen ersten Account-Audit machst von den Creators, die dort laufen, manche sind davon, die nicht gut performen, sind ein bisschen an der Audience vorbeigebaut. Und das ist halt, gilt für dieses Creative-Game genauso wie für, wenn du ein Business anfängst zu bauen. Du musst einfach wissen, wer deine Zielgruppe ist und wie du die am besten abholst, wie sie fühlt, wie sie denkt und so weiter und so fort.
Vor allem ist es auch okay, sozusagen am Anfang vielleicht zu denken, die Zielgruppe ist ein anderes, als es am Ende dann eigentlich ist. Also sozusagen 100%. Zu iterieren. So ehrlich muss man auch sein. Also
so muss man
die Leute dürfen nicht denken, man muss es. Also es muss dann genau sozusagen V1
wichtiger der Zielgruppe
auch sein.
Ja.
Also sozusagen,
ja,
dass man auch einfach sozusagen dann sich nochmal weiter iteriert. Aber das Wichtige ist halt eben sozusagen immer an der Zielgruppe zu arbeiten und die dann dahingehend halt wieder weiterzuentwickeln. Ja,
100%.
Fühl ich komplett. Vielen Dank, Max. Hat mir viel Spaß gemacht.
Mir ebenso.
Ja, ich bin natürlich gespannt, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich kenne keinen Menschen, den ich irgendwie häufiger über den Weg laufe. Jetzt bin ich mal gespannt, was das nächste Mal wieder der Fall ist. Ich wünsche euch nur das Beste.
Danke,
ich finde es wirklich eine gute Folge geworden. Hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Geiles Produkt. Hast, glaube ich, auch sehr, sehr gut erklärt, was sozusagen der Sinn dahinter ist, weil ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach zu verstehen.
Ja.
Es ist eher so, nicht nochmal irgendwie noch eins. Und dann ist jetzt, glaube ich, sozusagen der die Lehre mit ein bisschen Raum gefüllt, sage ich mal.
Hoffen wir doch.
Ja, vielen Dank und bis bald.
Ich hab zu danken. Bis bald, wir sehen uns.
Ciao.
Ciao.
Werbung in eigener Sache. Wir bei Appscale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro Mehrumsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann, und alles weitere können wir von da besprechen.